Stickstoff, ein fundamentales Element, das alle Lebewesen benötigen, liegt in der Erdatmosphäre als zweiatomiges Molekül vor und macht dort einen Großteil der Luft aus. Die menschliche Wahrnehmung dieses Gases entwickelte sich über Jahrhunderte hinweg. Im Jahr 1771 wies Carl Wilhelm Scheele das Gas als Bestandteil der Luft nach, das er zunächst als verdorbene Luft bezeichnete. Ein Jahr später, 1772, bestätigte Daniel Rutherford diese Beobachtung. Antoine de Lavoisier gab dem Gas den Namen Azot, was übersetzt das Leben nicht unterstützend oder lebensfeindlich bedeutet, da es Flammen erstickt und Lebewesen in reiner Form keine Luft zum Atmen lässt. Erst 1790 führte Jean-Antoine Chaptal den Namen Nitrogenium ein, nachdem die Verbindung von Salpeter und Salpetersäure mit dem Element erkannt worden war. Dies leitete sich von der Bedeutung Salpeterbildner ab. Der reine Stoff Ammoniak wurde 1774 erstmals von Joseph Priestley dargestellt. Henry Cavendish erkannte im Jahr 1783, dass Luft Sauerstoff und Stickstoff in einem konstanten Verhältnis von etwa 1:4 enthält. Die biologische Bedeutung des Elements blieb zu dieser Zeit jedoch weitgehend unerkannt. Claude-Louis Berthollet wies 1786 nach, dass Stickstoff ein wesentlicher Bestandteil tierischer Substanzen ist. Antoine Lavoisier gab 1789 in seinem Werk Traité élémentaire de chimie eine Übersicht über die bekannten Pflanzenstoffe. Dabei fielen stickstoffhaltige Substanzen wenig auf, was die damalige Annahme widerspiegelte, diese Verbindungen seien hauptsächlich tierisch. Teilweise galt ihr Vorkommen sogar als Unterscheidungsmerkmal zwischen tierischen und pflanzlichen Stoffen. Im selben Jahr versuchte Antoine François de Fourcroix, tierische Stoffe nach ihrem Stickstoffgehalt zu klassifizieren und hob dabei insbesondere Eiweißstoffe hervor. Obwohl er eiweißähnliche Substanzen auch in Pflanzen nachweisen konnte, blieb die Vorstellung eines grundlegenden Unterschieds zwischen tierischer und pflanzlicher Materie zunächst bestehen. Man sprach sogar von animalischer Materie in Pflanzen. Erst im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert setzte sich die Erkenntnis durch, dass Pflanzen ebenfalls Stickstoff enthalten. Spezifische pflanzliche Stickstoffverbindungen wie Chlorophyll, dessen Untersuchung ebenfalls auf Berthollet zurückgeht, sowie Morphin, das 1804 von Friedrich Sertürner isoliert wurde, wurden entdeckt. Mehr als ein halbes Jahrhundert verging, bis die grundlegende Bedeutung stickstoffhaltiger Verbindungen vollständig erkannt wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde klar, dass eiweißartige Stoffe und damit Stickstoff selbst unverzichtbare Bestandteile von Zellen sind. Friedrich Wöhler gelang 1828 die Synthese von Harnstoff aus Ammoniumcyanat. Harnstoff war bereits 1729 von Hermann Boerhaave aus tierischem Urin isoliert worden. Mit dieser Synthese bewies Wöhler, dass eine organische Verbindung aus anorganischen Stoffen hergestellt werden kann. Dies widerlegte die verbreitete Vorstellung einer besonderen Lebenskraft in der organischen Chemie. Ab 1836 bewies Jean-Baptiste Boussingault durch die weltweit ersten Feldversuche mit exakter Messung der Pflanzen- und Bodenzusammensetzung die essentielle Rolle der Stickstoffaufnahme über den Boden sowie die Sonderstellung der Leguminosen bei der Stickstofffixierung aus der Luft.
Er schuf damit die experimentelle Basis für die moderne Düngung. Justus von Liebig vertrat 1840 in seiner Schrift »Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie« zunächst die irrtümliche Auffassung, Pflanzen könnten ihren Stickstoffbedarf rein aus der Atmosphäre decken. John Bennett Laws und Joseph Henry Gilbert widerlegten dies ab 1843 durch Feldversuche und auch Boussingault tat dies bis 1860. Erst 1862 revidierte Liebig in der 7. Auflage seines Hauptwerks seine Position und erkannte die Notwendigkeit der Stickstoffzufuhr über den Boden an, was die Nachfrage nach stickstoffhaltigem Dünger massiv steigerte. Im Jahr 1888 beobachteten Hermann Hellriegel und Hermann Willfahrt an der Landwirtschaftlichen Versuchsstation in Bernburg die Bildung von Wurzelknöllchen nach Infektion mit Bakterien. Sie maßen die gleichzeitige Reduktion von Stickstoff aus der Luft zu Ammoniak, das an die Pflanze abgegeben wird. Martinus Willem Beyerinck isolierte noch im selben Jahr in Delft das erste Bakterium Bacillus radicicola, das die Knöllchenbildung verursacht. Zwischen 1889 und 1895 klärte Sergei Nikolajewitsch Winogradski zentrale mikrobiologische Prozesse des Stickstoffkreislaufs auf und identifizierte sowie isolierte weitere nitrifizierende Bakterien. Stickstoff spielte ab der Mitte des 19. Jahrhunderts auch eine zentrale Rolle in der Entwicklung moderner Explosivstoffe. Im Jahr 1846 gelang Christian Friedrich Schönbein und auch Rudolf Christian Böttger die Herstellung von Schießbaumwolle durch Nitrierung von Zellulose. Damit wurde erstmals ein hochenergetischer, stickstoffreicher Sprengstoff verfügbar. Bereits 1847 synthetisierte Ascanio Sobrero Nitroglycerin, dessen technische Nutzbarkeit Alfred Nobel ab 1867 mit der Erfindung des Dynamits erschloss. Ab etwa 1902 folgte mit der industriellen Einführung von Trinitrotoluol, TNT, ein weiterer Meilenstein der Stickstoffchemie, der die militärische und zivile Sprengstofftechnik nachhaltig prägte. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war natürlicher Salpeter die einzige großtechnisch verfügbare Quelle von Stickstoffverbindungen. Bereits 1860 führten Louis-Joseph-Frédéric-Marguerite und Alfred Laluelle-Sourdeval erste technische Versuche zur Bindung von Luftstickstoff durch, indem sie Baryt in Gegenwart von Kohle zu Bariumcyanid umsetzten, das sich mit Wasserdampf zu Ammoniak zersetzen ließ. Eine wichtige Rolle spielte ab 1898 das von Adolf Frank und Nikodem Caro entwickelte Frank-Caro-Verfahren zur Herstellung von Kalkstickstoff. Damit konnte Luftstickstoff erstmals im industriellen Maßstab in Form von Calciumcyanamid chemisch fixiert werden. Ab 1903 wurde mit dem Birkeland-Eide-Verfahren ein weiteres Verfahren zur industriellen Stickstofffixierung eingeführt, bei dem Luftstickstoff in einem elektrischen Lichtbogen zu Stickoxiden oxidiert wurde. Diese frühen Verfahren wurden jedoch bald durch das ab 1909 technisch realisierte Haber-Bosch-Verfahren zur Synthese von Ammoniak aus Stickstoff und Wasserstoff verdrängt. Seit dem 20. Jahrhundert hat die technische und ökologische Bedeutung des Stickstoffs stark zugenommen. Mit der weltweiten Einführung des Haber-Bosch-Verfahrens ab 1913 stieg die Produktion synthetischer Stickstoffdünger kontinuierlich an und wurde zu einem zentralen Faktor der globalen Landwirtschaft und der sogenannten grünen Revolution.
Gleichzeitig rückten ab den 1970er Jahren die ökologischen Folgen des zunehmenden Eintrags reaktiver Stickstoffverbindungen in den Vordergrund, darunter Eutrophierung, Nitratbelastung des Grundwassers, Versauerung von Böden sowie die Emission des klimawirksamen Gases Distickstoffmonoxid. Auch Stickoxide aus Verbrennungsprozessen wurden zu einem bedeutenden Luftschadstoff, was zur Entwicklung von Abgasreinigungssystemen führte. In der Erdsystemforschung gilt Stickstoff seit Beginn des 21. Jahrhunderts als eine der am stärksten überschrittenen planetaren Belastungsgrenzen, da der anthropogene Eintrag reaktiver Stickstoffverbindungen inzwischen die natürlichen Fixierungsprozesse übertrifft. Parallel dazu wurden neue mikrobiologische Prozesse des Stickstoffkreislaufs entdeckt, darunter die anaerobe Ammoniumoxidation im Jahr 1995 und die vollständige Ammoniakoxidation durch einzelne Mikroorganismen im Jahr 2015. Im Zuge der Energiewende gewinnt Ammoniak als potenzieller Wasserstoffträger und CO2-freier Energieträger seit den 2020er Jahren erneut an Bedeutung. Molekularer Stickstoff ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei tiefen Temperaturen von minus 196 Grad Celsius zu einer farblosen Flüssigkeit kondensiert. Es ist in Wasser wenig löslich und nicht brennbar. Die im Stickstoffmolekül vorhandene stabile Dreifachbindung macht es sehr reaktionsträge. Deswegen braucht es in der Regel einen hohen Energieaufwand, um diese Verbindung zu trennen und Stickstoff an andere Elemente zu binden. Diese Eigenschaft wird vielfältig genutzt, da Stickstoff unter moderaten Temperaturen chemisch weitgehend inert ist.
So dient er zur Inertisierung brennbarer Gasgemische und Stäube, indem er die Sauerstoffkonzentration unter die für eine Zündung erforderliche Grenze absenkt. Ein Beispiel ist die Füllung von Flugzeugreifen großer Flugzeuge mit Stickstoff. Das Vermeiden von Sauerstoff bei etwa 10 bar Druck verhindert, dass Flugzeugreifen unter der großen Hitzeentwicklung bei Landung oder beim Startlauf von innen in Brand geraten können. Stickstoff wird auch als Schutzgas beim Schweißen oder der Herstellung von Halbleitern, als Glühlampenfüllgas sowie als Treibgas und Packgas eingesetzt. Als Lebensmittelzusatzstoff E941 ist es zum Aufschäumen von Sahne zugelassen. Auch in Gasentladungsröhren diente Stickstoff früher zur Erzeugung von goldgelbem Licht. Der US-amerikanische Bundesstaat Oklahoma hat im April 2015 Stickstoffgas zur Exekution der Todesstrafe durch Ersticken gesetzlich zugelassen. Im Januar 2024 wurde auf diese Weise erstmals ein Mensch in Alabama hingerichtet. Obwohl Stickstoff ungiftig ist, müssen bei der Handhabung in größeren Mengen Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Betritt eine Person einen aus Brandschutzgründen mit Stickstoffgas gefüllten Bereich, kommt es zu einer heimtückischen, da nicht bewusst wahrnehmbaren, normobaren Hypoxie. Dies führt nach wenigen Sekunden zu leichten Bewusstseinsstörungen, gefolgt von Bewusstlosigkeit und nach wenigen Minuten zum Tod durch Erstickung. So kam es im März 1981 im Vorfeld der ersten Mission des Space Shuttle zum Tod zweier Techniker, die einen solchen Bereich in der Mobile Launcher Plattform betreten hatten. Der menschliche Körper verfügt über keine hinreichend schnelle Sensorik zur Erkennung der Unterversorgung mit Sauerstoff.
Das Gefühl des Erstickens tritt bei einem Anstieg des Kohlendioxidgehalts im Blut auf, gefolgt von heftigem Atemreflex und Panik. Kann hingegen das Kohlendioxid in einer reinen Stickstoffatmosphäre problemlos abgeatmet werden, kommt es zu keinem wahrnehmbaren Erstickungsgefühl. Und die Unterversorgung mit Sauerstoff führt zu einer vom Betroffenen nicht bewusst wahrnehmbaren Hypoxie. Aufgrund des niedrigen Siedepunkts von minus 196 Grad wird flüssiger Stickstoff als Kältemedium in der Kryotechnik eingesetzt. Er entzieht dem Kühlgut seine Verdampfungsenthalpie und hält es kalt, bis er verdampft ist. Flüssiger Stickstoff wird in der Biologie und Medizin zur Lagerung biologischer und medizinischer Proben sowie zum Schockfrieren von biologischem Material verwendet. Auch in der Kryochirurgie dient er zur Behandlung von Warzen. Die Lebensmittelindustrie nutzt ihn zum Schockfrosten und Schälen von Lebensmitteln. Im Tiefbau dient er der Bodenvereisung. Im Bereich der Werkstofftechnik wird Flüssigstickstoff genutzt, um Restaustenit in bestimmten gehärteten Stählen zu beseitigen oder Werkstoffe durch Tiefkühlen künstlich zu altern. Beim Recycling werden Autoreifen oder Kabelisolationen durch Kühlen mit flüssigem Stickstoff spröde, um sie vom Metall zu trennen. Neben dem zweiatomigen Distickstoff bildet das Element mehrere Allotrope. Im Jahr 2004 gaben Forscher des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz bekannt, unter extremen Drücken und Temperaturen eine neue farblose kristalline Form, sogenannten polymeren Stickstoff, mit Einfachbindungen erzeugt zu haben. Dieses Material besitzt eine einzigartige kubische Struktur. Eine weitere polymere Form, als schwarzer Stickstoff bezeichnet und dem schwarzen Phosphor analog, wurde 2020 beschrieben. Die Struktur enthält zweidimensionale Schichten, die elektronisch dem Graphen ähneln und für technische Anwendungen interessant sein könnten. Ein internationales Forschungsteam berichtete 2025 über die Synthese von molekularem Hexanitrogen, einem neuen metastabilen Stickstoffallotrop, das eine sehr hohe Zersetzungsenthalpie aufweist und damit der stärkste nicht-nukleare Sprengstoff wäre. Stickstoff kommt in insgesamt 17 Isotopen vor, von denen 14N mit 99,663% und 15N mit 0,374% stabil sind. Das Isotop 15N wurde 1929 entdeckt und wird noch heute in biochemischen Untersuchungen des Stickstoffstoffwechsels eingesetzt.
Im Jahr 2019 wurde kristalliner Stickstoff erstmals als Einschluss in Diamant in Flusssedimenten in Brasilien entdeckt und als eigenständige Mineralart Delta-Nitrogen anerkannt. Die Lufthülle der Erde besteht zu 78,08 Volumenprozent aus molekularem Stickstoff und enthält damit heute etwa 3,8 Trillionen Kilogramm davon. Nach der Entstehung der Erde war die Konzentration von Stickstoff in der Erdatmosphäre anfangs gering. Es sammelte sich jedoch im Verlauf der Entwicklung der Erdatmosphäre aus vulkanischen Aktivitäten an, da andere Verbindungen wie Methan und Wasser sich zersetzen oder entweichen. Im Weltall ist Stickstoff nach der Anzahl der Atome das sechsthäufigste Element im Sonnensystem. Es entsteht vor allem durch den CNO-Zyklus in Sternen, die große Mengen davon erzeugen und dann bei Supernova-Explosionen im Weltraum verteilen. Die Atmosphäre des Saturnmondes Titan besteht zu über 95% aus Stickstoff, was ihn zu einem der faszinierendsten Himmelskörper im Sonnensystem macht. Titan.